Hallo und herzlich willkommen zu einem Tech-Talk-Spezial, heute mit dem Thema Bild. Die Bild-Konferenz ist Microsofts absolut wichtigste Konferenz, besonders in diesem Jahr. Wir haben unglaublich viele Ankündigungen gemacht und die wollen wir jetzt in den nächsten Minuten zusammenfassen. Mein Name ist Oliver Scheer, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft und neben mir steht der
Patrick Boskolo, ebenfalls Technical Evangelist bei Microsoft und ich freue mich sehr, mit euch nochmal über die Ankündigungen drüber zu gehen. Da wir jetzt zwar sowieso die Super-Experten sind, aber vielleicht nicht in jedem Bereich, haben wir uns tatkräftige Unterstützung von den Kollegen aus den einzelnen Feldern geholt. Und wir schauen gleich auf die ganzen Announcements nochmal. Bevor wir aber anfangen, hast du noch ein paar Impressionen für uns von der Bild-Konferenz?
Ja, unsere Kollegen, die drüben sind, haben uns berichtet, dass die Menge getobt hat. Sehr, sehr begeistert. Es sind über 5000 Zuschauer dort, darunter auch 300 Journalisten und Analysten und auch unsere Top-Sprecher Scott Guthrie, Joe Belfiore, Terry Myerson und unser Chef Satya Nadella. Auch in Deutschland war einiges los. In Köln am Rhein haben wir uns zusammen mit der Community das Event angeschaut. Genauso auch in Berlin unter den Linden und hier im Office in München. Da war ich und habe mit 60 Leuten Pizza, Bier und die Keynote genossen. Nun zu den Top-News aus den einzelnen Bereichen.
Ja, hallo, herzlich willkommen, Peter.
Hallo, Patrick.
Du als
Technical Evangelist für Microsoft Azure Infrastructure as a Service.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ja. Ja. Du hast uns ganz viele News mitgebracht und Holger auch mit dabei als Architekt und Autor zum Thema Azure bekannt.
Genau.
Okay, dann lass uns einfach loslegen.
Steigen wir gleich ein. Es hat viele Neuerungen gegeben. Für mich eines der Highlights, Azure SQL Database, jetzt mit der Möglichkeit, mehrere Datenbanken zu Pools zusammenzufassen, die sich gemeinsam Ressourcen teilen und damit etwas flexibler skalieren können, als es mit den klassischen Datenbanken möglich war. Gerade in Szenarien, wo sich die Peaks der verschiedenen Datenbanken so ein bisschen ausleveln, also nicht alle gleichzeitig sind, ist der Elastic Pool durchaus sinnvoll, um Kosten zu sparen. Transparent Data Encryption, auch eine Neuerung, wo es möglich ist, einzelne Spalten jetzt auch in Datenbanken zu verschlüsseln, also zum Beispiel Kreditkarteninformationen. Ansonsten ist alles im Klartext, verhindert also dann unerlaubte Zugriffe auf die Data at Rest sozusagen, wie es so schön heißt. Und Full-Text-Search, ganz coole Geschichte, bisher ja nur SQL Server vorbehalten, jetzt auch ein SQL Database drin, das heißt Textfelder können jetzt auch eben per Full-Text-Search durchsucht werden.
Dann auch eine der Neuankündigungen, Azure Data Lake. Was ist das überhaupt? Ja, man kann sich das als einen sehr, sehr großen Datenspeicher vorstellen für unterschiedliche Daten. Heute Big Data, ganz großes Thema, Analysen von sehr vielen Daten. Und nicht immer weiß man, wie braucht man, in welchem Format braucht man die. Deswegen, man hält die Daten im nativen Format, speichert die in Azure Data Lake ab. Dort keine Begrenzung des Datenspeichers, auch nicht insgesamt, als auch auf einzelne Datensätze, ja, und kann sie dann später mit unseren typischen Lösungen dann später auswerten, indem man dann die Datenquelle anzapft und mit einem sehr hohen Throughput, den diese Azure Data Lake bietet, dann auch sehr schnell auswerten.
Also ideal für Big Data Szenarien.
Dann Azure SQL Data Warehouse, Neuankündigung, also ein neuer Dienst, der es ermöglicht, ja, quasi im As-a-Service-Modell sich Data Warehouses aufzusetzen. Bisher ja sehr aufwendig oder jeder, der das schon mal gemacht hat, wird wissen, es ist schon eine Herausforderung, hochskalierende Data Warehouses aufzusetzen, die ja massiv parallele Abfragen ermöglichen. Jetzt quasi auf Knopfdruck und eben skalierbar. Das heißt, ich kann zu Peakzeiten sagen, ich nehme mehr Ressourcen dazu, damit ich mehr Abfragen möglich mache. Und dann, wenn weniger Anforderungen da sind, fahre ich die Ressourcen ein bisschen zurück. Kann Data Warehouses auch anderen Services bereitstellen, anderen Azure Services wie jetzt HD Insight und so weiter, die dann auf diesen Daten arbeiten können.
Dann eine unserer Erweiterungen unseres PaaS-Modells, auch häufig schon als PaaS 2.0 zu hören gewesen, und zwar das Management von Cloud-Diensten und das Erstellen von Cloud-Diensten über viele Microservices oder Microservices. Die Idee dahinter ist, man baut einen großen Cloud-Service auseinander, macht daraus sehr viele kleine Dienste und diese skaliert man dann nebeneinander in sehr hoher Anzahl. Ja. Nehmen wir mal als Beispiel, wir haben irgendeinen Dienst und da gibt es vielleicht eine Log-On-Komponente, dann können wir diese einzelnen Dienste herausgreifen und dann hochredundant und sehr verteilt erstellen. Das Schöne dabei ist logischerweise, dadurch gibt es nicht nur eine sehr hohe Lastverteilung, sondern auch eine sehr hohe Verfügbarkeit, weil es ist dann spielt dann keine Rolle mehr, wenn einer von 100 kleinen Microservices ausfällt, dann hat man halt noch 99 oder beliebig viele andere, die man, wie man es gerade definiert hat, dann noch übrig. Genau. Gehen wir dann auch weiter zu einem anderen Thema, ein Liebling von mir, Azure Resource Manager an dieser Stelle, weil Infrastrukturen erstellen ist eins meiner Hobbys mit meinem Fokus. Ja. Und was man hier machen kann, man kann sehr leicht aufgrund einer Vorlage definieren, wie soll eine Infrastruktur aussehen. Wir haben das jetzt schon im Vorschauportal, sieht man schon den Azure Resource Manager im Einsatz. Dort findet ihr Vorlagen, wie man eine SharePoint-Umgebung hochverfügbar erstellt. Da sind mehrere Domain-Controller, mehrere SQL-Server, mehrere SharePoint-Server redundant und hochverfügbar miteinander enthalten. Und das alles auf Knopfdruck. Ein paar Parameter ausgefüllt, wo soll das Ganze erstellt werden. Und dann kann das sozusagen mit einem Mausklick gestartet werden. Das kann man jetzt auch selber machen. Der Azure Resource Manager bietet dafür Vorlagen. Es gibt auch schöne Erweiterungen im Visual Studio dafür, um solche Vorlagen dann zu erstellen. Und die kann dann jeder erweitern oder auch natürlich dann nutzen. Mit PowerShell übrigens auch super automatisierbar. Stellen wir uns ein Kundenszenario vor, Sie wollen jemandem ein Beispielprodukt von Ihrem Portfolio zeigen. Dann geben Sie ihm ein kleines Skript oder auch vielleicht nur die URL zu Ihrem Vorlage. Der erstellt das dann, trägt seine eigenen Parameter ein, das heißt Standort, wie viele Instanzen und so weiter, Knöpfchen drücken und fertig. Also das unbedingt mal anschauen, das ist die neue Art, Infrastrukturen zu deployen.
Genau, im Storage-Bereich hat es auch einige Neuerungen gegeben. Zum einen Premium Storage ist GA, also allgemein verfügbar, war bisher ja auch schon in Previews verfügbar, beziehungsweise ist vor kurzem dann auch in die Produktivphase eingetreten, das heißt, ich kann das nutzen. Ist ein Storage, der sehr hohe Performance bietet, das heißt bis zu 64.000 IOPS pro VM, also für Szenarien, wo man wirklich sehr starken Throughput braucht, super geeignet. Dann gibt es für C++ endlich auch eine Storage Client Library. Wir haben es ja für einige andere Sprachen ja schon länger, .NET und so weiter, wo wir auf den Storage eben nicht via REST Calls zugreifen, sondern eben über eine bequeme Library, jetzt eben auch für C++ in der Version 1.0. Dann technischer Support für Azure Files ist angekündigt. Azure Files, wer es nicht kennt, eine Möglichkeit, wie ich jetzt Blob Storage mit einer NTFS-Dateisystem-Schnittstelle quasi versehe. Über das SMB-Protokoll wird das Ganze realisiert. Das heißt, ich kann Frameworks verwenden, die partout ein Filesystem brauchen und ich dieses Filesystem mehreren Instanzen von virtuellen Maschinen, Cloud-Service und so weiter bereitstellen möchte. Da kann ich Azure Files nutzen. Dafür jetzt eben auch Support. Dann hat es Ankündigungen gegeben, die jetzt auch als Preview verfügbar sind, wo wir gerade schon Client-Libraries angesprochen haben. Für Xamarin gibt es auch eine Client-Library in Preview jetzt, wo eben alle Cross-Platform-Developer, die auf Clients unterwegs sind, jetzt auch Storage nutzen können, also von iOS, Android, Windows Phone-Anwendungen heraus den Storage nutzen können. Eine coole Geschichte, du bist ja unser Security-Experte, freut dich wahrscheinlich, kleinseitige Verschlüsselung in .NET Library.
Kommt auch mit rein, genau.
Genau.
Also da kommt jetzt ein Update raus mit dem neuen .NET Framework 5.0 und 4.6 und da finden wir dann auch ein paar Updates zur Kryptografie in der Kryptografie-Library, System.Cryptography.
Mhm. Also coole Sache. Mhm. Dann wurde auch noch ein bisschen was zur Roadmap gesagt, also Dinge, die jetzt noch nicht verfügbar sind, aber wo man zumindest weiß, die kommen demnächst, wie zum Beispiel Append-Blobs, die klassischen Page- und Block-Blobs ergänzen, um eine Funktionalität, dass eben Blobs dahingehend optimiert sind, dass ich Append-Operationen effizient durchführen kann. Das heißt, wo Blobs sich inhaltlich nicht ändern sollen, sondern wo ich immer nur Dinge hinzufüge, weil ich ja historische Daten einfach nicht ändern möchte. iOS Client Library als Preview wurde angekündigt, dass auch eben unsere Objective-C-Programmierer eine Möglichkeit haben, mit Storage zu arbeiten. Erweiterungen in Shared Access Signatures, bisher ja nur möglich, hier Signaturen für Blobs oder Container auszustellen, jetzt in Zukunft auch für ganze Storage-Accounts, wo ich eben zeitlich begrenzt, personell begrenzt und so weiter sagen kann, wann darf wer welche Operation ausführen und das eben dann Storage-Account vom Scope her zum Beispiel unterstützt. Weniger wichtiges Feature vielleicht für europäische Kunden, aber in Japan und Australien gibt es den Azure Import-Export Service demnächst, das heißt FedEx Import-Export, Festplatten nach Azure schicken, uploaden lassen und größere Drives werden unterstützt. Und last but not least,
neues last SDK. Last but not least, genau, nochmal ein neues SDK. Bisher waren wir auf 2.5.1, jetzt haben wir den Sprung auf 2.6 geschafft. Azure Resource Manager habe ich ja eben schon mal angesprochen. Dafür gibt es sehr schöne Erweiterungen in Visual Studio. Eine der besten Unterstützung, die wir dann in Visual Studio dort finden, ist der Editor. Das heißt, man findet sehr leicht dann, welche Ressourcen man angelegt hat. Visual Studio hilft einem dabei, auch die Abhängigkeiten zu erstellen, weil man weiß ja, bestimmte Ressourcen müssen vor oder nach einer bestimmten Ressource erstellt werden. Und wir können auch auswählen, aufgrund welcher Vorlage wir ein Template anfangen wollen. Das heißt, wir müssen nicht mit einem leeren Blatt Papier anfangen, sondern nehmen uns schon eins der fertigen Templates, die in der Galerie vorhanden sind, und erweitern dieses oder ändern das Ganze ab. Auch für den Compute Emulator gibt es einige Neuerungen im Bereich Diagnostics. Bisher konnte man die ganzen Diagnosedaten nur im Echtbetrieb auf Azure sich holen. Jetzt wird das alles auch auf dem lokalen Developer-Rechner bereitgestellt. Dann auch gab es Ankündigungen im Azure App Services Bereich, und zwar die Azure App Services Environments und als Premium-Tier. Und auch hier gibt es dann Erweiterungen in Visual Studio, die einem dabei unterstützen, diese Dienste hier zu nutzen. Speziell für Visual Studio 2015 RC gibt es auch zwei neue Erweiterungen. Einmal ein Assistent, um die Connected Services bereitzustellen. Das heißt, man kann die Dienste, die in Azure zur Verfügung stehen, per Assistent in Visual Studio zu meiner eigenen Solution hinzufügen. Ich muss das nicht manuell konfigurieren. Genauso hilfreich auch der Assistent für Enterprise Single Sign-On, um hier die Integration mit Azure Active Directory zu vereinfachen. Also alles Assistenten, die einem hier die Konfigurationsarbeit leichter machen. So, damit sind wir auch durch die wichtigsten, aber natürlich nicht alle Azure-Updates durchgegangen. Genau.
Ja. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Es gibt noch Application Insights zu erwähnen, die eine bessere Integration jetzt auf dem Azure-Portal haben und bei Visual Studio. Wir könnten noch über Docker reden, wir könnten über .NET reden, aber uns läuft ein bisschen die Zeit leider davon. Ja. Also haben wir es damit jetzt mal gut sein lassen wollen. Wenn ich jetzt mehr wissen will, wo muss ich hin, was muss ich tun?
Also primär natürlich auf die Azure.com-Seite. Dort gibt es den Punkt Blog. Da gibt es alle News, die wir veröffentlichen. Bitte da auch häufiger reinschauen, weil da ist ein hoher Fluss an News auf jeden Fall zu sehen, weil Azure entwickelt sich echt schnell. Und dann würde ich auch nochmal unsere beiden Blogs ganz unegoistisch nochmal vielleicht nochmal erwähnen. Die werden wir dann auch noch mit einblenden oder hinzufügen. Mhm. Genau. Ja.
Sehr cool. Vielen Dank euch beiden. Ich freue mich darauf, noch mehr darüber zu lesen und zu hören. Mhm. Und dann machen wir einfach mal weiter mit den anderen Announcements von der Bild.
Ein weiteres Top-Highlight der Keynote war Visual Studio Code. Visual Studio Code ist ein neues Mitglied der Visual Studio-Familie für macOS. Phänomenal. Das heißt, ich kann jetzt auf einem Mac wirklich mit Visual Studio arbeiten. Visual Studio Code?
Ja, letzten Endes ist es ein Xcopy-Deployable-Tool. Das Ganze läuft auf Windows, läuft auf Mac OS X, wie wir es gerade eben schon gezeigt haben. Wir machen Doppelklick drauf, das ganze Ding läuft. Das Ding basiert auf Node.js, sieht dann so aus, recht dunkel gehalten, gibt es auch in einer helleren Variante. Und es ist tatsächlich auf Code-Struktur-Ebene, also sprich auf File-Ebene abgebildet. Das heißt, keine große SLN, in der irgendwas zusammengebastelt ist und irgendwelche Einstellungen sind, sondern ich kann damit einfach Dateien editieren. Was man hier sehen kann, außerdem sind natürlich auch so Dinge wie die Code Lenses, also sprich in meinem Editor habe ich dann auch eine Anzeige, wer hat es zuletzt bearbeitet, wie viele Referenzen habe ich darauf, etc. etc. Und die komplette Rich Editor Experience, die wir von Visual Studio kennen, nämlich sowas wie Go-To-Definition, Peak-Definition, all die netten Features sind hier integriert. Wir haben Multiple Cursors, wir unterstützen mehrere Programmiersprachen, also nicht nur C#, was schon ziemlich, ziemlich cool ist, dass wir C# auf die anderen Plattformen gebracht haben. Aber das Ding kann natürlich auch Node.js, also sprich JavaScript, das Ding kann TypeScript, das Ding kann PHP und diverse weitere Programmiersprachen. Von daher ist es echt ein klasse Tool und eine Ergänzung zu Visual Studio, so mehr oder weniger der Companion, der überall läuft.
Cool. Das Problem ist halt, wie arbeite ich zusammen mit anderen Leuten, oder im Team oder über Plattformen hinweg? Ja, dafür haben wir natürlich eine Git-Integration eingebaut, ne, die den Code vergleichen kann. Ne? Einchecken, auschecken, alles das Übliche, was man halt kennt. Wir sehen hier ein kleines Beispiel dafür.
Genau, wie ein Diff zu sehen, dass man einfach die Unterschiede schnell erkennen kann.
Ja, last but not least kann man das Ganze natürlich herausführen und auch sich anschauen. Und wir sehen hier eine ASP.NET MVC 5 Seite und die läuft wirklich auf dem Localhost und wird komplett auch auf dem Mac ausgeführt. Ne? Das heißt nicht nur coden, sondern auch F5 drücken eigentlich. Ist es F5? Gute Frage.
Gute Frage. Ist es dieser Play-Button?
Ja, der Play-Button, genau. Ja, und hier ein kleines Beispiel dafür.
Genau, dafür zuständig ist die K-Runtime, die letzten Endes .NET auf alle Plattformen bringt. Das heißt, wir können damit ASP.NET auch auf anderen Plattformen entwickeln, was schon sehr cool ist.
Mhm. Welche Plattformen denn noch? Ne? macOS, Windows und last but not least auch
Linux.
Linux, unsere Freunde von Ubuntu beispielsweise, können hiermit auch mit Visual Studio Code entwickeln und auch so Annehmlichkeiten wie Debugging genießen. Auch das Feature ist halt drin. Wir sehen ein kleines Beispiel für Breakpoint setzen, durchsteppen, weitersteppen, Fehler finden, beheben, weitermachen.
Local Variables, was absolut genial ist, weil wir auch reingucken können und eben genau die gleiche Experience haben wie in Visual Studio, was schon echt ziemlich, ziemlich cool ist.
Ja, phänomenal. Sehr, sehr gut. Wer dazu mehr wissen will, das Schönste daran ist, das Ganze ist free für alle Plattformen und kann auch jetzt schon runtergeladen werden. Und dazu gibt es die code.visualstudio.com Webseite und auch seit einigen Tagen kursiert der Twitter-Account Code, wo man noch mehr Infos dazu kriegen kann.
Absolut. Also auf jeden Fall runterladen und ausprobieren. Das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Tool. Auf Windows, wie gesagt, an mich kenne ich gerade von Node, aber hey, cooles Teil.
Ein weiteres Highlight natürlich unser Flagship Visual Studio. Da gibt es auch einiges Neues. Patrick, was gibt es denn Neues?
Oh Gott, ganz viel. Lass uns mal loslegen. Also erstens gibt es ganz, ganz viel im ALM-Stack. Dazu gehören mit Sicherheit auch die Code-Lenses, die wir jetzt repräsentativ einfach mal als Beispiel rausgegriffen haben. Neu daran ist, dass ich jetzt eben sehen kann, zum Beispiel, wie die Änderungen sind, wie der Verlauf von dem Ganzen ist. Ich habe außerdem eine bessere Integration zur Kommunikation mit anderen. Aber das ist wirklich nur beispielhaft. ALM-Stack, kommen wir auch nochmal drauf zurück, was es denn da jetzt genau alles gegeben hat an Neuerungen. Aber es sind wirklich unglaublich viele, die sich gerade im Bereich TFS und ALM abspielen und Application Insights, diese Dinge mehr. Toll an der ganzen Kiste ist, seit gestern Abend ist Visual Studio Ultimate 2013 Update 5 verfügbar, also das Update 5 Paket für alle 2013 Versionen. Und auch schön an der ganzen Kiste ist, dass wir Visual Studio 2015 Release Candidate jetzt auf die Straße gebracht haben. Das heißt, auch den kann man entsprechend seit gestern herunterladen. Das ist schon mal so das erste Highlight.
Das Schöne ist, man kann beides parallel installieren. Das unterschreiben wir, dass das funktioniert. Mhm. Die beiden Versionen laufen auf einem Rechner ordentlich, gut nebeneinander und beißen sich nicht. Ne?
Das ist harmonieren.
Harmonieren, ja. Hervorragend. Deswegen kann man 2013 entwickeln und auch gleichzeitig 2015 schon mal reinschnuppern, was wir denn sonst noch so alles da reingebracht haben.
Genau. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Highlight. Dann habe ich noch einen Punkt mitgebracht, der mich von den ganzen Release-Notes, wo wir unter anderem Neuigkeiten zu C++, F-Sharp, IDE, Blend. Dann haben wir Visual Studio IDE angepasst, sodass neue Features drin sind. Wir haben ASP.NET TypeScript-Integration verbessert. Wir haben tatsächlich in IntelliTest reingebracht, was ein Test-Framework ist. Diese Dinge mehr. XAML Language Support, Git Version Control hat ein Update bekommen. Single Sign-In hat ein Update bekommen. Ich kann mehrere Accounts mergen. Also unglaublich viele Sachen, die sich in Visual Studio 2015 getan haben. Aber wir wollen mal auf ein paar Sachen schauen. Eins habe ich hier mitgebracht und das sind die neuen Debugging-Tools, denn da hat sich einiges getan. Zum Ersten hast du da ein neues Fenster tatsächlich zur Einstellung von deinen Debugging-Settings, wo du jetzt Conditions anlegen könntest oder Actions anlegen könntest, automatisch Trace machen könntest. Siehst an der Stelle auch, das ist ganz interessant vielleicht, dass das Ganze eine Lambda-Expression ist. Und wie wir alle wissen, Lambda-Expressions zu debuggen war bisher gar nicht so einfach. Jetzt ist es aber super einfach, weil wir jetzt durch die einzelnen Teile der Lambda durchhüpfen können, was echt ziemlich, ziemlich cool ist. Wir sehen, glaube ich, auch im nächsten Slide, wie da die Experience am Ende des Tages ist. Genau, das heißt, ich bekomme meine Local Variables angezeigt, ich bekomme schon mal den Wert hier dargestellt, ich steppe durch die einzelnen Elemente der Lambda durch und das ist, wie ich finde, super cool.
Das ist awesome, das ist phänomenal genial. Ich bin jetzt selber überrascht, dass es drin ist. Wow, ja. Wow. Ja, es hat mich immer ziemlich genervt und sehr, sehr anstrengend.
Ja, genau, und auch die Pushpins funktionieren, was auch wow. Cooler Shit ist. Also das ist ein absolutes Highlight, wollte ich mal eben noch schnell gezeigt haben. Ihr seht auf der rechten Seite schon den Analyzer, den Diagnostics Analyzer. Auch da hat sich einiges getan. Und auch da sehen wir unten die einzelnen Breakpoints nochmal, wo man einzelne Sachen einstellen kann, wo ich auch nochmal eben die IntelliTrace, die neuere Variante, habe, wo ich zurückspringen kann. Also echt ein riesen Feature-Update hier bei Visual Studio 2015, was wir da zusammengelegt haben. Wenn wir noch ein Slide weitergehen, dann sehen wir tatsächlich diese neuen Roslyn IDE-Features. Hier am Beispiel von Rename, was so ein Standard-Szenario ist. Es gibt natürlich noch tausend andere Szenarien an der Stelle, aber die ganze IDE ist jetzt eben empowered durch die ganzen .NET Compiler, Plattform, Tools, was das Editieren wirklich vereinfacht und viele, viele neue Features mitgebracht hat. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich eine Konstante habe, die rauslösen. Refactorings sind mit dabei, mehr jetzt. Also echt ein ziemlich, ziemlich major Update hier für Visual Studio 2015 an der Stelle.
Nun, wer dazu viel mehr Informationen will, unsere Kollegen aus Amerika, die bloggen sich gerade die Finger wund. blogs.msdm.com/b/visualstudio. Dort laufen die Daten gerade einfach nur so rein. Also wir haben gerade reingeguckt, es ist unglaublich viel, was da jetzt angekündigt wird. Und auch auf der nächsten Keynote und auch in den ganz vielen Sessions von der Build gibt es dort noch viel, viel mehr und mehr Details.
Genau. Noch ein kleiner Punkt, und zwar zum Thema .NET Framework, denn auch da haben wir eine entsprechende Blogpost, die ich ebenfalls in diesem Blogpost im Visual Studio Announcement hinterlegt. Wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr mehr Informationen dazu bekommen, was denn jetzt genau sich alles geändert hat. Es wird einmal die 5er-Variante geben, die 4.6-Variante, wie es bereits angekündigt war, was da genau an neuen Features kommt. Das kann man da entsprechend nachlesen. Das nichts Schöneres, dass da auch entsprechend ein Link ist für die Docker-Integration. Also wenn ihr in der Keynote gestern gesehen habt, dass man über Docker jetzt eben auch .NET-Applikationen oder ASP.NET-Applikationen eben auch auf Linux deployen kann, da findet ihr auch nochmal die entsprechenden Tools für Docker, für Visual Studio, was eben auch ein spannendes neues Announcement ist. Und es gibt eben die neue Runtime von .NET, die da ebenfalls genauestens erklärt wird. Das heißt, das ist ein super Anlaufpunkt, diese Blogposts, um sich einfach mal einzulesen, die ganzen Neuerungen, die da auf einen zukommen. Und wir werden natürlich auch über die ganzen Neuerungen berichten und die Highlights nochmal hervorheben von den ganzen neuen Tooling.
Natürlich, Highlight auf der Build war gestern in der Keynote auch Windows 10. Wir haben dabei den Sebastian Klenk, IT-Pro, und er erzählt uns so seine persönlichen Highlights und danach machen wir Entwickler weiter.
Genau, hallo.
Sebastian, leg mal los. Was war dein persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight ist definitiv Windows 10 auf so vielen unterschiedlichen Geräten. Und eine Vorahnung, was das bedeutet, haben wir schon hinter uns angepinnt sozusagen. Das heißt nicht nur Windows 10 auf der HoloLens, Windows 10 auf dem Surface Hub, auf dem PC, auf dem Tablet, auf den Smartphones und noch viele, viele weitere Geräte mit Formfaktoren aller Art. Und das ist definitiv mein Highlight.
Ich habe gestern einen Twitter-Post dazu gesehen, der gesagt hat, finde ein Gerät, auf dem Windows nicht läuft und Windows Source Code nicht läuft. Zeig mir eins. Also war sehr, sehr lustig. Ja, es ist echt abgefahren.
Ja, wie sieht denn Windows 10 im aktuellen Zustand aus? Wir haben hier schon mal ein Beispiel. Da sehen wir, dass das Startmenü jetzt in gewisser Weise transparent gestaltet ist. Das kam auch wirklich durch das User-Feedback. Das nehmen wir auch wirklich sehr ernst. Und da führen wir jetzt gerade eine Art AB-Test durch. Das heißt, 50% der Windows-Insider-Nutzer bekommen diesen Blurry-Effekt, beziehungsweise diesen früher als Aero bekannt.
Leichte Transparenz.
Genau, diese leichte Transparenz im Aero-Stil. Die anderen 50% bekommen die klassische Transparenz. Und dann fragen wir sozusagen die Nutzerbasis, was gefällt euch besser? Und bauen dann auf diesem Resultat unsere zukünftigen Builds auf, was ich eine super Sache finde.
Genau. Hier sehen wir tatsächlich meinen. Ich habe nicht den transparenten Blurry-Effekt, nur transparent, und viele Leute wird es beruhigen. Man kann auch dieses Menü inzwischen größer und kleiner wieder machen und auch die Kacheln, die aktualisieren sich etwas dynamischer. Sie haben einen schönen Kipp-Effekt.
Genau, diesen 3D-Effekt. Genau. Was haben wir noch? Wir haben Cortana. Hier haben wir ein schönes Beispiel, finde ich wirklich super. Hier haben wir sozusagen den Taschenrechner integriert in das Cortana-Menü. Stichwort Menü. Linke Leiste fällt uns vielleicht auf im Vergleich zu dem vorherigen Windows Technical Preview Build, dass jetzt auf der linken Seite hier diese Menüpunkte erscheinen. Hier können wir Einstellungen vornehmen, kriegen Hilfe, können Cortana auch Plätze zeigen, an denen wir uns relativ häufig aufhalten und sozusagen dann Cortana immer cleverer machen. Genau, dieser Taschenrechner ist jetzt nur ein Beispiel. Wir können hier die Rechnung unten in der Suchleiste eingeben und erhalten dann das Ergebnis und können weiterrechnen. Wir können aber auch fragen, wie groß ist Bill Gates? Wie groß ist er?
1,78.
Genau, also 10 cm kleiner als wir.
Richtig gerade.
Süß,
12 cm, aber gut. Wir sehen hier auch noch zusätzlich so mal eine kleine Übersicht, was denn Cortana eigentlich gerade alles kann.
Genau.
Welche Funktionalitäten, Handy anrufen, Nachrichten, SMS, Kalender und ähnliches dabei kann man helfen, kann Cortana uns unterstützen.
Genau, Einkaufsliste oder du schuldest mir 100 Euro, kann ich Cortana sagen, Oliver schuldet mir 100 Euro und du rufst mich an und ich krieg gleich die Erinnerung.
Das ist sehr praktisch. Verbessert nicht die Chancen, dass du es wiederkriegst. Ne?
Ja, allerdings.
Der persönliche Assistent also jetzt mit dabei auf Windows und nicht nur auf dem Windows Phone, was schon ziemlich, ziemlich cool ist. Und man bekommt es eben über das Lighting vom Insider-Programm. Cool.
Genau.
Ja, eins der Top-Highlights, das so ein bisschen untergegangen ist, betrifft den Windows Store, oder?
Genau. Und zwar den Windows Store für Unternehmen. Hier haben sich Unternehmen auch mit ihrem Feedback an uns gewendet und gesagt, wir hätten gern auch unseren eigenen Unternehmensstore. Also nicht nur den öffentlich verfügbaren, den jeder zugreifen kann, sondern wirklich eine Kombination aus Subset, aus einem öffentlichen Store und eigenentwickelten Apps. Also hier kann man sich dann überlegen, welche Apps man den Benutzern zur Verfügung stellen möchte.
Ein Traum für jeden Unternehmens-IT-Administrator. Der kann sich entscheiden, was die User können und was nicht. Auch interessant, die Art und Weise, wie man bezahlen kann im Store, jetzt auch neu, ne?
Genau, also bisher lediglich mit Kreditkarte bezahlen und jetzt hat man auch die Möglichkeit, über den Mobilfunkvertrag zu bezahlen. Hier gibt es eine Einschränkung, Oliver, und zwar, beziehungsweise eine Besonderheit, wenn ich das nicht möchte, dass die Bezahlung über die Mobilfunkrechnung stattfindet. Kann man
es deaktivieren?
Genau.
Der IT-Administrator kann das administrieren. Das heißt so, wir dürfen es jetzt bei uns mit Firmenhandys nicht bezahlen, weil Microsoft uns die Apps nicht bezahlt. Aber als Privatuser kann man das machen. Das kann man einstellen und konfigurieren. Wichtig für jeden Administrator.
Und das ist wirklich eine super Neuerung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mal noch vor ein, zwei Jahren so einen Vortrag gehalten, wie man genau das Gleiche auch einstellen kann mit separaten Tools. Und da ist diese Erweiterung gerade für Enterprises oder für Unternehmen einfach unglaublich genial. Ja, das muss man definitiv einfach mal an der Stelle sagen. Das ist eine super Vereinfachung. Von daher wirklich mal auschecken, wie der neue Store so aussieht.
Genau. Wo bekommt man das ganze neue Zeugs?
Genau. Ganz einfach über insider.microsoft.com, beziehungsweise nein.
insider.windows.com.
Genau, richtig. Genau, hier einfach die Seite aufrufen, sich fürs Insider-Programm registrieren und dann den aktuellsten Build mit der Nummer 10074 runterladen. Wir veröffentlichen auch laufend neue Features, neue Builds. Kann sich entscheiden, ob man den Slow Ring wählt oder den Fast Ring, also Veröffentlichungen schneller oder ein bisschen moderater bekommt und kann gespannt sein, welche neuen Features damit reinkommen.
Insider.windows.com und man gehört zum coolen Club der Windows-User.
Kurze Frage, kann ich das schon stabil einsetzen? Also würdest du mir jetzt empfehlen, ich soll auf den Fast Ring gehen oder auf den Slow Ring gehen, wenn ich das nur testen möchte? Oder
also ich würde definitiv empfehlen, auf Testgeräten zu installieren, nicht auf produktiven. Okay. Ich nutze es definitiv schon produktiv, bin sehr zufrieden damit, aber wenn man jetzt bestimmte Szenarien hat, sollte man das vielleicht nicht in der Produktivumgebung tun mit dem aktuellen Stand. Also das ist die klare Empfehlung, eher auf Testgeräten zu installieren.
Okay, und noch eine zweite Frage, das bezieht sich jetzt eher auf, wir haben ja gestern bei der Build unglaublich viele coole Sachen gesehen, sind die denn schon alle in 1.0.0.7.4 mit dabei oder?
Nein, die Features kommen jetzt nach und nach hinzu, wie zum Beispiel ein erweiterter Lockscreen, also da gespannt bleiben, was da noch dazu kommt. Okay. Momentan noch ein reduzierter Funktionsumfang im Vergleich zu dem, was wir gestern gesehen haben.
Cool, danke dir.
Unsere eigene Challenge ist es, auf 1 Milliarde Geräten Windows 10 auszurollen. 1 Milliarde Geräte wollen wir sehr, sehr schnell erreichen. Die Sensation für Entwickler steht unten in der Zeile, wie wir das erreichen können. Zum einen bleibt der klassische Weg, wie man es früher Windows 8 gemacht hat, auch erhalten. Zusätzlich haben wir 4 neue Möglichkeiten, um eben Apps für Windows 10, für die Universal Windows Plattform zu schreiben. Der klassische Webweg, .NET und Windows 32 Anwendungen können auch in den Store gebracht werden. Android, Java und C++ Anwendungen oder iOS Objective-C Anwendungen können wir machen. Wie sieht das im Detail aus und was hat das für Implikationen? Sehr geniale. Zum Beispiel Webseiten können mit wenig Anpassungen zu Apps gebaut werden, aber trotzdem eine Webseite bleiben. Ein Beispiel, was wir gezeigt haben, die Webseite einer Musikband, die ist so im Web und bleibt auch im Web, hat aber innen drin eigentlich ein paar Skripte, die erkennt, läuft sie im Web oder ist sie in einer richtigen App? Läuft sie im Web oder im App? Und interessant ist an der Stelle, dass sobald sie in der App läuft, hat sie mehr Funktionen. Sie kann Cortana verwenden, sie kann die Geoposition auslesen, sie kann auf das Windows-System zugreifen, wenn der User das erlaubt. Und ja, zum Beispiel auch, wenn die App geschlossen ist, hat sie trotzdem die Möglichkeit, Push-Notifications zu erreichen. Diese Band schickt raus, sie hat eine neue Single, der User bekommt eine Push-Nachricht, weil er die App installiert hat. Und die Band kann besseres Marketing machen, Nachrichten versenden und die läuft nicht im Browser, sondern auf dem Desktop direkt angeklickt und angepinnt. Eine tolle Möglichkeit.
Also für alle, die sich für den Weg Mobile Web entschieden haben, ist das eigentlich genau die ideale Ergänzung oder die ideale Erweiterung, dass ich jetzt eben meine Web-Applikation als Container shippen kann letzten Endes, mit allen Features, die dazugehören.
Ja. Für alle, die aus der klassischen Microsoft-Windows-Welt kommen und .NET schon ewig gemacht haben oder machen und auch weiterhin machen können und Windows 32-Anwendungen schreiben, gibt es jetzt die Möglichkeit, diese Anwendungen, die bestehenden Anwendungen zu nehmen und in den Store zu bringen. Mit Virtualisierungstechnik wird die App dort in einer Art Sandbox ausgeführt und kann dann dort laufen, ohne den User in Gefahr zu bringen. Zum Beispiel Adobe hat es angekündigt mit Elements, dass sie diese App bald in den Store bringen werden, über den ganz normalen Store-Vertrieb. Riesenvorteil für jeden, der schon eine bestehende App hat, aber die vertreiben will. Dafür gibt es nicht so einen Marktplatz, sondern 5 Millionen Marktplätze oder muss seine eigene Homepage und Werbung machen. Jede coole App, die man hat in .NET Win 32, kann dort reingebracht werden. Millionen von Apps gibt es damit sehr zeitnah, wer sie reinbringt.
Ebenfalls wurde dabei besprochen, dass man letzten Endes von seinen Win 32 und .NET-Applikationen auch auf die Windows-Features zugreifen kann. Das heißt, man kann den Windows.media-Namespace beispielsweise verwenden, den wir aus der WinRT-Runtime kennen und die man jetzt eben auch von einer ganz normalen, klassischen Desktop-Anwendung aus zugreifen kann und verwenden kann.
Weiteres Highlight, man hat eine Android-App geschrieben in Java und C++, hat den Code, man kann den Code jetzt einfach nehmen und auf Windows bringen und dort kompilieren und das ist eine Windows Universal App, fertig. Riesengroße Sensation. Ja. Alle bestehenden Android-Apps, wo man einen Source-Code hat, kann man damit portieren und natürlich um Windows 10 Features anreichern und damit auch auf alle unsere Geräte draufbringen. Erleichtert Migrationsaufwand immens und ist phänomenal. Das gilt für Android, aber auch für...
Ja, ein weiteres Announcement, das wir gestern gehört haben, ist, dass iOS und Objective-C supported werden sollen. Und zwar bedeutet das, dass bestehende Objective-C-Apps in Visual Studio geöffnet werden können, dass wir dann entsprechenden Tooling-Support anbieten werden, sodass man dann letzten Endes diese Anwendung auch ausführen kann und entsprechend so kompilieren kann und dem Store, dem Windows-Store in diesem Fall, zur Verfügung stellen kann. Was natürlich schon ein geniales Announcement war, muss man echt mal sagen an der Stelle.
Da gab es auch Applaus.
Absolut, absolut.
Ja, das zeigt auch nur einen Punkt von Microsofts neuer Openness. Wir haben da sehr, sehr viele Sachen, die sehr, sehr open sind. Ich denke, wir haben heute in dem Webcast auch noch mehr dazu gesagt. Also wir sind um einiges offener geworden und das wird weitergehen.
Ja, noch ein ganz heißer Punkt. Du hast vorher schon angekündigt, genau. Ich darf noch über die ganz kleinen Devices reden. Ganz kleine Devices heißen in diesem Fall Raspberry Pi. Und Raspberry Pi ist tatsächlich ein vollwertiger PC. Es gibt natürlich auch noch andere Devices wie Galileo. Ich habe den jetzt nur stellvertretend genommen. Seit gestern steht uns nun also allen das Windows-on-Devices-Bild für Windows 10 zur Verfügung, das wir speziell auf IoT-Geräte bringen können. Die URL unten ist eingeblendet. Da findet man den Installationsguide und auch die passenden Links. Was man dazu tun muss, ist sich letzten Endes bei Microsoft Connect anzumelden. Dann bekommt man einen 400 MB großen oder 450 MB großen Download, kann das Ganze herunterladen, auf die SD-Karte des Raspberry Pis bringen und direkt loslegen. Also auch da gestern das Announcement, auf das alle gewartet haben und ich freue mich riesig und bin gerade schon dabei, meinen Raspberry auf Windows 10 zu bringen.
Cool.
Absolut. Ich finde es sau cool.
Last but not least, insider.windows.com, da kriegt man Bits, Bytes und Informationen. Und Terry Myersons Announcements zu Windows ebenfalls in dem wichtigsten Blog, und zwar blogs.windows.com/bloggingwindows.
Genau.
Viel mehr Informationen zu Windows 10. Joe Belfiore hat in der Keynote zu Windows 10 for Phone einiges erzählt, ein paar Kleinigkeiten, und mehr würden wir noch erwarten. Was wir erzählt haben, ist, dass, wenn wir mit dem Telefon unterwegs sind, haben wir oft mal kein PC dabei, aber wir können das Telefon als vollwertigen PC verwenden, weil es ist ja Windows 10. Die Apps, die dort drauf laufen, sind Universal Apps, die von uns kommen und auch die neueren Apps und die passen sich ihrem Bildschirm an. Nur man gebe dem Telefon jetzt einfach mal ein Keyboard per Bluetooth oder ähnliches und eine Maus auch per Bluetooth und vielleicht kommuniziert man mit einem großen Fernseher, der zum Beispiel Miracast oder ähnliches kann oder per Kabel gekoppelt wird und man hat einen PC. Man kann es anschließen und dann kann man vom Telefon sein Telefon benutzen als echten PC auf großem Bildschirm. Das ist natürlich ein ziemlich großer, ja, große Ankündigung. Man hat ein kleines Telefon, das ein full-blown PC ist. Die Darstellung der Apps passt sich an für die Bildschirmauflösung, die gerade verfügbar ist. Auf dem Telefon benutze ich Excel und es ist ganz, ganz klein und hat auch nicht alle Menüs eingeblendet. Wenn ich das Gleiche auf einem großen Bildschirm mache, gleiche Code, gleiche App, gleiche, die ich gleich steuere, dann packt sich Excel aus und stellt sich wirklich groß dar. Angeschlossen an einem Monitor per Kabel oder eben Miracast habe ich dann plötzlich einen full-blown PC in der Hand. Und so sieht es im Prinzip aus. Das ist immer noch ein Telefon und auch das Startmenü ist entsprechend wie das Telefon gestaltet. Aber ich starte dann dort auf diesem Bildschirm einfach Excel beispielsweise und es packt sich groß aus. Es ist phänomenal, sieht dann so aus und kann dann von gesteuert werden. Das ist eine der Windows Phone, Windows 10 for Phone, wie es jetzt heißt, Ankündigung. Wir erwarten dann noch ein bisschen mehr in den nächsten Tagen. Und die Version, wenn man sich dafür interessiert, das zu installieren, geht auch über unser insider.windows.com-Programm. Kostenlos registrieren, Software runterladen, ausprobieren, glücklich sein. Project Spartan polarisiert die Internetwelt und dass das nicht der Produktname bleiben wird, hat man erahnt.
Aber dass es Microsoft Edge heißen soll, damit hat wirklich keiner gerechnet. Jetzt ist der Name raus. Wir wissen, wie das Ding heißen wird. Für dich, was ist das Wichtigste an dem Browser?
Dass ich einfach ordentlich browsen kann, eine echt tolle Lese-Experience habe, dass ich Standards voll compliant Cutting Edge unterstütze. Und da auch richtig Spaß und Performance habe.
Okay, für mich ist wichtig, dass klar, natürlich, dass ich HTML5-Seiten toll angezeigt bekomme. Für mich ist aber auch genauso wichtig in der Zwischenzeit, dass ich meine Recherchen mit dem Browser eigentlich mache, hauptsächlich. Also ja, klar, gehe ich mal eben schnell und kaufe irgendwas und komme irgendwie und gucke mir ein Bildchen an und möchte es vielleicht auch speichern. Aber ich möchte auch Sachen mir vielleicht merken und vielleicht mit anderen teilen. Und da ist natürlich besonders cool, wenn man eins von diesen Convertible Devices hat oder Tablet Devices und ich dann eben Sachen machen kann, wie reinschreiben in die eigentliche Internetseite und mir Notizen dazu machen kann und das im Team vielleicht sogar sharen kann. Und das sind genau Dinge, die ich echt abgefahren finde an Spartan oder ich einfach nur eben schnell eine Frage stellen muss und Cortana hüpft rein und hilft mir eben schnell. Also diese Integration des Browsers eigentlich in meine Umgebung, das ist das, was eigentlich letzten Endes Microsoft Edge, wie es ja nun heißt, zu einem echt besonderen Browser macht. Und vielleicht die Tatsache, dass ich auch meine Extensions, die ich vielleicht gerne habe, da auch verwenden kann.
Ja, Standard-Extensions basierend auf JavaScript, HTML5, standardkonform funktionieren auch da. Beispiele haben wir gesehen, Reddit zum Beispiel wurde relativ schnell implementiert, ist ein beliebtes Plugin für andere. Hervorragend. Das Ganze sehen wir hier als Beispiel und zwar das ist die Webseite, das ist der Spartan-Browser. Microsoft Edge heißt er. Und relativ einfach und schön ist es, dass man hier einfach durch Klappdruck sich Sachen markieren kann, andere Farben auswählen kann und wichtige Informationen machen kann und das Ganze dann auch teilen kann über die ganz normalen Sharing-Funktionalitäten. Funktioniert aus dem Stand mit Finger, Maus, Stift, alles wunderbar. Ausprobieren, Spaß haben, das ist echt phänomenal.
Genau, wie bekommt man das ganze Ding jetzt, Olli? Was muss ich tun, damit ich diesen Microsoft Edge Browser benutzen kann?
Tja, am besten Insider von Windows werden, insider.windows.com und sich die letzte, aktuellste Version, die wir jetzt just veröffentlicht haben gestern, das ist die 10.074, unsere aktuelle Bildnummer, die kriegt man, da ist der Browser auch mit drin. War auch schon in der 61er drin, aber mit neuen Funktionalitäten auch jetzt in der 74er-Version, die jetzt seit gestern verfügbar ist. Kostenfrei zum Testen, Insider werden Feedback geben, Windows 10 noch besser machen. Das ist halt die Initiative von insider.windows.com. Weitere Informationen gibt es zu unserem Browser auch unter browserfordoing.com. Und wir werden in den nächsten Monaten ein Web-Summit haben, eben, wo wir uns komplett auf diesen Browser konzentrieren und noch mehr dazu erzählen werden.
Genau, Call to Action jetzt schon. Schaut euch mal an, ob eure Internetseite, die ihr gemacht habt, damit gut funktioniert. Solltet ihr da Schwierigkeiten haben, dann bitte auch das Ganze reporten, entsprechend über die Feedback-Kanäle von Project Spartan.
Microsoft Edge.
Microsoft Edge, Entschuldigung, natürlich. Und gucken, ob die Kompatibilität besteht. Außerdem auch noch ganz cool, dass man eben auch Cortana auf seiner Internetseite jetzt auch mit einbinden kann, so als kleines nebenläufiges Announcement, das ich an der Stelle noch machen möchte.
Absolutes Highlight der Keynote war die Live-Präsentation der HoloLens. Am 21. Januar haben wir sie erstmalig der Welt vorgestellt und die Welt war überrascht und gestern haben wir sie wieder überrascht. Alex Kipman, der Vater der Kinect 1 und 2 und auch Chef bei HoloLens, hat auf der Bühne live die HoloLens im Einsatz gezeigt. Dazu haben wir einen technischen Trick verwendet, eine Spezialkamera, die eben das zeigt, was der User sieht, aber aus der Perspektive der Kamera. Und wir sehen hier in der Tat...
Also, hol mich ab. Das ist die reale Welt. Der Mann steht auf der Bühne, hat die HoloLens auf und er sieht jetzt Hologramme durch diese Brille letzten Endes.
Er sieht Hologramme über die reale Welt drüber gelegt und wenn er sich bewegt, bleiben die Hologramme an der Stelle, wo man sie erwartet. Wie echte Objekte, nur Hologramme.
Okay, was kann denn das für digitale Objekte sein? Was kann so ein Hologramm sein?
Ganz einfach, es könnte erstmal eine App sein. Eine ganz flache App, wie zum Beispiel eine Videoanwendung oder ein Browser oder ein Foto. Die Foto-App von Windows beispielsweise. Im Prinzip ist es ja Windows 10 und entsprechend laufen die Windows 10-Apps dort.
Wenn ich eine Universal-App gebaut habe, dann kann meine App also in Zukunft letzten Endes über als Hologramm dienen, letzten Endes, und der Benutzer kann darüber interagieren?
Ja, richtig. Wow. Richtig. Eine Universal-App kann dort an die Wand gehangen werden. Mhm. Und deswegen haben wir schon sehr, sehr viele Holo-Apps im Prinzip. Was wir hier auch sehen, etwas aufwendigere Apps. Und zwar steht rechts ein kleiner Roboter, den werden wir später nochmal sehen. Und links eine Wetter-App. Was man auch machen kann, und zwar siehst du den kleinen Hund dort. Kleines, digitales, geiles Wesen. Das Schöne ist, der macht nur digitalen Dreck und keinen echten Dreck. Und der Hund ist die ganze Zeit auch da zusätzlich mit rumgelaufen. Das war sehr nett. Wie startet man eigentlich, wie interagiert man mit Apps? Mit einer Blumengeste, die man vor sich aufmacht, dann poppt im Prinzip ein Startmenü auf und man kann dort eine App auswählen und diese App quasi mitnehmen und irgendwo hinpinnen. Was hier gemacht wurde, die Skype-App wurde genommen und einfach zur Wand getragen und dort festgedrückt. Und damit haben wir die ganz normale Skype-App dort an der Wand hängen.
Wow, ich denke jetzt gerade an die Watch-Ever-App oder an irgendeine andere Video-App letzten Endes.
Ja, wow. Ja, also jegliche Art von Universal-Apps laufen noch dort. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel diese Wetter-App. Ja, das ist ein bisschen eine komplexere, eine dreidimensionale App, die da wirklich läuft. Keine flache Geschichte, aber auch das ist möglich. Ja.
Virtuelle Blumen, die man gießen kann, all diese Dinge.
Ja, unglaubliche Szenarien, die sich damit auftun. Ne? Auch seine echte Kalender-App kann man sich auf den Schreibtisch legen, da wo man sie auch wirklich vermutet. Man kann sich damit seinen digitalen Arbeitsraum wirklich gestalten und das macht es einiges effizienter, als wenn man ständig zwischen Fenstern hin und her wechseln muss, die auch sich gegenseitig überlappen. So hat man wirklich die ganze Welt als seine Leinwand. Wir haben jetzt von Apps gesprochen, von relativ einfachen Apps, aber wir haben auch einige komplexere Apps dort gesehen. Zum Beispiel Architekten, die damit Gebäude entwerfen. Phänomenal, genial Zusammenarbeit. Und man sieht wirklich direkt über dem echten Bau auch neue Dinge, die noch reingebaut werden können ins Gebäude. Man kann auch Änderungen vornehmen, digital, virtuell drüberlegen, ausprobieren. Weil wenn man es wirklich sieht in einem echten Gebäude, was dort noch reinkommen könnte, kann man noch Fehler oder sowas vermeiden oder alles optimieren.
Wahnsinn, Kollaborationsmöglichkeiten, also zum Beispiel Servicetechniker, die vor Ort mit der HoloLens arbeiten, Leute, die sich dazuschalten können, gemeinsam an dem Problem arbeiten können. Ja. Ein absolut mindblowing Szenario.
Ja, die Industrie ist auch sehr, sehr gespannt darauf und es gibt unglaublich viele Szenarien und da arbeiten wir gerne mit allen Partnern auch zusammen in dem Bereich. Was auch demonstriert wurde, ist von der Case-Universität aus Amerika, wurde wirklich ein Lerntool vorgestellt, wie man wirklich menschliche Körper besser demonstrieren kann. Hier wurde wirklich menschlicher Körper auseinandergenommen, verschiedene Schichten bis aufs Skelett. Da wurden Brüche analysiert in echt und auch das Herz einfach mal größer dargestellt, wirklich in Action. Das ist jetzt ein Screenshot, aber das hat sich wirklich bewegt und pulsiert. Und man kann daran wirklich drumherum gehen und gucken, wie das Herz wirklich funktioniert und auch verschiedene Schichten davon wegnehmen. Bahnbrechend, phänomenal. Aber auch längst ausgestorbene Tiere visualisieren. Man muss früher sonst ins Museum gehen, jetzt kann man sich einen Dinosaurier nach Hause holen. Und auch sehr, sehr interessant. Highlight definitiv war dieses Beispiel. Eine Kollegin kommt auf die Bühne und steuert einen IoT-basierten, einen Windows 10 IoT-Core-basierten Roboter, steuert ihn durch Handgestiken auf die Bühne. Anschließend startet sie einen virtuellen, drüber gelagerten Roboter darüber, der sich quasi über dieses reale Objekt drüber macht und dem Ganzen nochmal menschliche Züge gibt. Und diesen Roboter zu steuern, da braucht man früher irgendwie einen PC dafür und komplexe Sachen. Man muss immer hin und her rennen, um
Controller.
Ja, Controller in die Hand nehmen. So steht man heute davor, durch ein spezielles Kommando poppt ein Menü auf, man kann ihn steuern. Mhm. Zum Beispiel Farbe ändern, Einstellungen konfigurieren und dann wieder schließen und weiterlaufen lassen. Phänomenal einfache Steuerung. Direkt am Objekt etwas steuern. Nicht zum Computer rennen müssen, sondern direkt am Objekt bleiben. Dieser Roboter hat mal so eine kleine Sache demonstriert, dass Mobility ganz interessant ist. Man hat ihm zwei Wegpunkte gegeben und gesagt, beweg dich mal von A nach B. Hat er gemacht, dann kam aber Alex Kidman dazwischen und er hat sofort schnell reagiert und hat gesagt, ich muss jetzt einen Umweg um meinen Chef fahren, damit ich nicht überfahre. Und das war sehr visuell, sehr schön dargestellt. Das sind Screenshots, das Video zeigt, es ist wirklich wahr. Das sehr Interessante an der HoloLens ist, sie braucht keine Sensoren. Sie braucht keine Kabel, sie hat Sensoren, aber sie braucht keine Kabel, keine WLAN-Verbindung, keine Kamera, die sie beobachtet, kein Telefon, was daneben liegen muss und auch kein Computer, der daneben liegen muss. Das ganze Gerät ist völlig autark arbeitendes Gerät und damit ist es auch einmalig. Auf dem Kopf hat man alles, was man braucht, um eben diese Apps holographisch darstellen zu können.
Wow, was muss ich tun, damit ich jetzt mehr Informationen darüber bekomme?
Ja, guter Punkt. Und zwar auf der Webseite microsoft.com/HoloLens findet man viel mehr Informationen. Mhm. Die ist übrigens auch sehr nett gestaltet. Wenn man so ein bisschen sich mit der Maus bewegt, dann sieht man dort ein paar Dinge reagieren und man kriegt schon mal einen sehr guten Eindruck, wie das Ganze funktionieren kann.
Okay, cool.
Die Webseite lautet microsoft.com/HoloLens. So, das waren jetzt sehr, sehr, sehr viele Informationen. Unsere Mission ist es bei Microsoft, empower every person and every organization on the planet to achieve more. Und dazu brauchen wir die Entwickler, die wir hoffentlich damit und weiteren Informationen wirklich empowern können. Diese Informationen gibt es unter anderem auf der offiziellen Webseite der Bild, news.microsoft.com/bild2015 oder auf channel9.msdm.com. Alle Sessions der Bild wird es dort geben, kann man im Nachhinein sich anschauen, die PowerPoints runterladen und das Ganze nochmal im Detail genießen.
Genau. Wir haben außerdem im MSDN-Newsletter nochmal einige Sachen zusammengefasst. Es kommt nochmal eine komplette Linksammlung für alle diejenigen, die jetzt auch nochmal auf die einzelnen Links draufgehen möchten. Also da mal reinschauen in den Posteingang, da werdet ihr mehr Informationen dazu finden. Außerdem bereiten wir von deutscher Seite aus den gesamten Content jetzt vor. Unter anderem auch natürlich entsprechende Form MVA-Kursen, Blogposts und How-to-Guides.
Ja, wir sind auch machen auch Stopp. Am 22. Mai in Berlin. Dort werden wir viel Content der Bild auch wieder redelivern. Unter dieser Adresse kann man sich anmelden und dort unsere Kollegen und uns live in Farbe erleben. Der Kollege hat es angesprochen. Es gibt auch am 19. bis 21. Mai einen 3-Tages-MVA-Live-Kurs, den wir auch unterstützen werden hier aus Deutschland, über die Microsoft Virtual Academy. Und da wird nochmal sehr viel auf die Windows 10-Entwicklung eingegangen. Mitgemacht haben bei diesem Talk Bernd Meyer, Patrick Boskolo, Sebastian Klenk, Holger Sürtel, Peter Kirchner, Malte Lantin und meiner einer Oliver Scheer. Wir hoffen, das war ein guter Überblick und freuen uns auf mehr.
Bis demnächst auf Tech Talk.